dass jetzt auch die Stadt Kobani Ziel von Angriffen wird, ruft Erinnerungen an 2014 wach. Damals hatte der sogenannte Islamische Staat oder Daesh die Stadt belagert, aber er erfuhr dort auch seine erste große Niederlage. Das war unter anderem möglich, weil damals eine gigantische Welle der Solidarität durch linke und progressive Kreise in Europa, aber auch weltweit ging. Was kann heute getan werden, um die Gesellschaft in Rojava vor diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu schützen?
2014, 2015 gab es diese große Solidarität beim Angriff auf Kobani und letztlich müssen wir auch diese Solidarität gegenüber der aktuellen Angriffe der Türkei formieren und organisieren. Also müssen Menschen erreichen, die sozusagen und ihnen klar machen, was der türkische Einmarsch, was die türkische Invasion dort bedeutet, was Rojava auch darstellt, also nämlich ein Hoffnungsschimmer für die gesamte Region und nicht nur für die Kurden, die dort leben. Und eigentlich müssen wir klar machen, dass die Revolution unsere gemeinsame Revolution ist. Es ist nicht nur eine Revolution der Menschen vor Ort, denn dort, das Gesellschaftsmodell, was dort aufgebaut wird und etabliert wird, ist sozusagen das Gegenpol zu der vorherrschenden Ordnung und der Krise, die seit 100 Jahren in dieser Region herrscht. Und eine solche Welle der Solidarität macht es selbstverständlich auch der Türkei schwierig, ihr Vorhaben ja so problemlos durchzusetzen. Wir haben gesehen, beispielsweise in den letzten Tagen haben wir sehr genau darauf geachtet, wer sich auch in der deutschen Politik geäußert hat zu den türkischen Angriffen in Nordsyrien. Und tatsächlich gibt es da Stimmen, die wir so nicht erwartet haben. Es gibt bis in die FDP hinein kritische Stimmen gegenüber dem türkischen Angriffskrieg. Es gibt innerhalb der Grünen Stimmen, die die türkische Invasion verurteilen. Und ich denke, dass diese Erfolge nicht darauf zurückzuführen sind, dass eben die Grünen oder die FDP selbst sozusagen politische Ansicht vertreten, die progressiv in dieser Frage ist oder die sozusagen eine richtige Analyse dieser Situation zur Grundlage hat, sondern dass das viel mit dem Widerstand und den Protesten in der Gesellschaft zu tun hat. Die Menschen erwarten eine Stellungnahme der deutschen Politik. Die Menschen erwarten auch eine Verurteilung der deutschen Politik. Also dass die deutsche Politik den türkischen Angriff verurteilt. Das wird von der deutschen, von der hiesigen Gesellschaft auch erwartet. Noch haben wir keine Stellungnahme des Außenministeriums, also von Frau Baerbock. Ich habe vorhin erwähnt, dass die deutsche Innenministerin in die Türkei reist. Die SPD hat sich noch gar nicht geäußert. Zumindest haben wir keine Stellungnahme der SPD bisher zu den türkischen Angriffen gesehen. Aber wenn der Druck aus der Gesellschaft stark wird, dann muss irgendwann auch die Bundesregierung sich positionieren und eine klare Stellung beziehen. Und ich denke, dass da die internationale Solidarität eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird.
Du sprichst die Rolle der deutschen Gesellschaft an. Darauf zieht meine nächste Frage auch ab. Also wie analysiert ihr das? Ne? Die deutsche Gesellschaft zeigt sich ja neuerdings, also wenn man es genau nimmt, seit dem völkerrechtswidrigen Überfall von Russland auf die Ukraine zeigt sich die deutsche Gesellschaft ja bestürzt über Kriege und die damit verbundenen Kriegsverbrechen. Glaubt ihr, dass es in Deutschland möglich ist, eine ähnlich breite Solidarität mit Rojava zu organisieren, wie sie jetzt gerade mit der Ukraine vielleicht vorherrscht?
Ich glaube, das muss unser Ziel sein. Aber Tatsache ist, dass sozusagen die deutsche Politik, die deutsche, ich würde sagen, die Mainstream-Medien, die deutsche Öffentlichkeit ganz klar Stellung bezogen hat, als Russland diese Invasion, den Angriffskrieg in der Ukraine gestartet hat. Dass da sozusagen von oben schon eine ganz klare Haltung vorgegeben worden, die dann in der Gesellschaft auch angenommen worden ist. In unserem Fall ist das ein bisschen anders, weil jetzt ist nicht Russland sozusagen ein potenzieller politischer Gegner, der Aggressor, sondern die Türkei, NATO-Partner und wichtiger Bündnisstaat. Und da kommt sozusagen von oben nicht diese Haltung von wegen, die Türkei führt einen Angriffskrieg, sie begeht Kriegsverbrechen. Also das alles, was Russland sozusagen in der Ukraine macht, in abgewandelter Form, passieren diese Kriegsverbrechen diese völkerrechtswidrigen Angriffe ja auch in Nordsyrien und im Nordirak. Nur wird das nicht gleich benannt von der deutschen Politik. Und das ist natürlich eine Doppelmoral, die an den Tag gelegt wird. Was wir deswegen stärker forcieren sollten, ist eben, dass wir von der Basis aus diesen Druck auf die Regierung, auf die Mainstream-Medien auch ausüben und klar machen, dass das, was in Nordsyrien, das, was in Nordirak passiert, aber auch das, was in der Türkei passiert, uns genauso sehr zu interessieren hat, uns genauso nahe gehen sollte wie das, was in der Ukraine passiert. Und ich denke auch, dass eine transnationale Solidarität ja, zwischen Menschen, die für den Frieden eintreten, unabhängig von den Orten, wo diese Kriege passieren, dass so ein solches Netzwerk an Solidarität aufgebaut werden sollte. Also die Kriege, die in Kurdistan, in der Ukraine, aber auch in anderen Teilen der Welt geführt werden, die Mächte, die da drin involviert sind, und das muss alles sozusagen gleich benannt werden, und diesen Druck und diese Öffentlichkeit müssen wir von der Basis aus organisieren. Ich glaube, es gibt gute Ansätze in die Richtung. Also ich glaube auch, dass zum Beispiel die kurdische Community sich versucht, mit anderen gesellschaftlichen Gruppen zu vernetzen und auszutauschen, dass es da eine Form von Solidarität entsteht, die ja die alle Menschen oder die potenziell alle Menschen betreffen kann, die vom Krieg betroffen sind. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Wir haben das in den Protesten in den letzten Tagen auch gesehen, dass die Demonstrationen sehr bunt sind, dass es keine Kurden-Demonstrationen, wie es die Mainstream-Medien sagen, nur sind, sondern dass da viele Menschen kommen mit verschiedenen Background, mit verschiedenen ja, nationalen Zugehörigkeiten, aber auch mit einer klaren solidarischen Haltung. Und ich glaube, dass wir auf diesem Weg weiter vorangehen müssen, um ja, um da den Druck zu erhöhen.
Um vielleicht jetzt nochmal auf die deutsche Politik zu sprechen zu kommen. Glaubt ihr, dass Deutschland da eine konstruktive Rolle im Konflikt spielen kann? Also ich meine, auf der einen Seite haben wir eine Außenministerin, die einem für sich behauptet, eine feministische Außenpolitik zu machen. Sie ist Mitglied der Grünen Partei und die ist immerhin Schwesterpartei der kurdischen HDP in der Türkei. Auf der anderen Seite gibt es eine lange Tradition einer, ich sag mal, deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft, die auch schon ja, 150 Jahre lang besteht. Was glaubt ihr, welcher Ansatz kann sich da durchsetzen? Ist es vielleicht möglich, mit dieser deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft auch zu brechen?
Wir würden es uns tatsächlich wünschen. Also ich glaube, Deutschland könnte, die deutsche Regierung könnte, wenn sie möchte, eine konstruktive Rolle spielen, aber ich glaube, sie möchte es zurzeit nicht. Du hast es erwähnt, die Waffenbrüderschaft hat eine lange Tradition und ja, vor wenigen Jahren noch haben die Grünen viel deutlicher, viel klarer die Türkei-Politik und das Regime Erdogans kritisiert. Jetzt, wo sie in der Regierungsverantwortung sind, übernehmen sie in großen Teilen sozusagen diese politische Tradition der Waffenbrüderschaft zwischen Deutschland und der Türkei. Und man merkt deutlich, dass sozusagen, sobald es um die politischen Interessen geht, dass da Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen, auch völkerrechtswidrige Kriege nicht mehr sonderlich ins Gewicht fallen. Und Deutschland hat leider auch in seiner Geschichte eine sehr negative Rolle im Kurdistan-Konflikt gespielt. Also in den schwierigsten Phasen, die in den letzten Jahren das Erdogan-Regime hatte, kam Deutschland zur Hilfe. Der sogenannte Flüchtlingsdeal und die finanzielle Unterstützung, die aus der EU kam, sind uns alle noch in bester Erinnerung. Und auch die türkischen Militärinvasionen, die Besetzungskriege in Nordsyrien wurden von deutscher Seite nie verurteilt und kritisiert. Also wenn ein Bruchteil der Sanktionen, die Deutschland oder die EU mitträgt gegenüber Russland, wenn ein Bruchteil davon auf die Türkei angewandt werden würde, glaube ich nicht, dass der türkische Staat diesen Krieg so weiterführen könnte. Aber die deutsche Bundesregierung ist da auf ihre eigenen Interessen fokussiert und die Situation, die Rolle der Kurden ist ihnen da scheinbar nicht wichtig genug. Und natürlich ist das, also wird das von kurdischer Seite deutlich angeklagt, weil als der IS nicht nur den Mittleren Osten terrorisiert hat, sondern auch in Europa Terroranschläge verübt hat, waren die Kurdinnen und Kurden die großen Helden, die sich dem IS tapfer entgegengestellt haben, wurden überall gefeiert. Und heute werden dieselben Kurdinnen und Kurden von der Türkei bombardiert aus der Luft, mit Drohnen angegriffen, mit Raketen beschossen. Und die deutsche Bundesregierung schweigt dazu. Und das ist natürlich aus kurdischer Perspektive, ja, also Da geht sozusagen das letzte Vertrauen in die deutsche Politik verloren. Hinzu kommt, dass sozusagen Repressionen in Deutschland auch gegenüber kurdischen Aktivisten deutlich zugenommen haben in den letzten Wochen, Monaten. Also mit der Ampelkoalition haben die Abschiebungen beispielsweise von Kurden aus Deutschland in die Türkei deutlich zugenommen. Wir haben gestern mitbekommen, dass in Hamburg die Fahnen der YPG und YPJ auf der Demonstration verboten worden sind. Total absurd. Es gibt keine gerichtliche Grundlage für dieses Verbot. Und das sind die Fahnen derjenigen Gruppen, die sich dem IS entgegengestellt haben. Und die deutsche Polizei nimmt Leute fest, die diese Fahnen tragen. Also das ist sozusagen eine sehr perfide Situation, die hier vorherrscht. Deutschland spielt leider keine positive Rolle, keine Rolle im Sinne des Friedens, sondern mit der die Haltung der deutschen Politik, die bestätigt eigentlich die Türkei in ihrem Kriegskurs gegenüber den Kurden.
Gegenüber der iranischen Führung gibt es nun ja auch Statements aus dem deutschen Außenministerium, die die Aufstände dort vor Ort unterstützen bzw. die Repressionen auch verurteilen. Auch im iranischen Teil Kurdistans, im kurdischen Teil des Irans kam es am Samstag zu dramatischen Entwicklungen. Ich würde da gern die norwegische NGO Iran Human Rights zitieren. Die haben ein Video aus Mahabad gepostet, das ist eine Stadt mit einem Großteil kurdischer Bevölkerung. Auf dem Video war zu sehen, dass der Strom auch Stromversorgung unterbrochen war und es waren Schüsse aus Maschinen Gewehren zu hören. Der Direktor der NGO, Mahmoud Amiri Mokaddam, schrieb dazu, dass das Regime die Stromversorgung unterbrochen hat. Jetzt gibt es dort große Angst vor Massakern. Vielleicht, was kannst du uns denn zur Situation im kurdischen Teil des Irans um die Stadt Mahabad sagen? Habt ihr da gerade aktuelle Erkenntnisse?
Ja, tatsächlich ist die Situation so, wie du sie beschreibst. Also gerade in Mahabad, aber auch in anderen Städten erreichen uns Meldungen, dass es zu Massakern an Zivilisten kommt, dass iranische Armee dort ja hochgerüstet in die Städte einmarschiert und sie sozusagen, wie als ob sie ein fremdes Territorium in Besitz nehmen würde, dort in diese Gebiete reingeht und Festnahmen und Exekutionen durchführt. Die Aufstände im gesamten Iran, aber insbesondere in Ostkurdistan, also in den kurdischen Gebieten des Irans, dauern seit jetzt über 2 Monaten an. Die deutsche Regierung hat 2 Monate lang gebraucht, bis sie eine klare Stellungnahme, also bis Olaf Scholz eine klare Stellungnahme dazu geäußert hat, hat es auch 2 Monate gebraucht. Das heißt, Deutschland spielt da tatsächlich auch keine sonderlich konstruktive Rolle. Es geht um das Atomwaffenabkommen mit Iran, es geht um wirtschaftliche Interessen, die Deutschland auch im Iran hat. Die deutsche Bundesregierung, ja, äußert sich zurückhaltend, nicht so zurückhaltend wie im Falle der Türkei. Also ich glaube, da ist da nochmal ein Unterschied da. Also die Solidarität zu den protestierenden Menschen, insbesondere den Frauen im Iran, ist größer als zu der kurdischen Gesellschaft in Nordsyrien und im Nordirak. Dennoch finde ich, dass die Bundesregierung sehr, sehr passiv bleibt in der Hinsicht. Und was wir vom iranischen Regime sehen, also die Menschen sind tatsächlich seit 2 Monaten auf den Straßen und leisten Widerstand. Dieser Widerstand hat sich aufs ganze Land ausgeweitet, also auch in Teheran und anderen iranischen Gebieten gibt es Proteste in der Gesellschaft, aber es gibt 2 zentrale Widerstandsherde, wo sozusagen es am meisten auch kracht. Und sind einmal die kurdischen Gebiete in Rojhelat in Ostkurdistan, aber auch in der Provinz Balochistan. Und die Balutschen sind ebenso wie die Kurden eine Minderheit innerhalb des iranischen, im Vielvölkerstaat Iran. Balutschistan liegt sozusagen im Südosten des Landes. Und es gibt Statistiken, die deutlich machen, dass die meisten Todesopfer durch die Angriffe der iranischen Sicherheitskräfte aus Balutschistan kommen und die zweitmeisten eben aus den kurdischen Regionen. Das heißt, der iranische Staat hat ganz klar auch Angst vor den Aufständen, die aus diesen Regionen kommen. Und sowohl die Balutschen als auch die Kurden haben eine lange Widerstandsgeschichte im Iran. Und die Besonderheit dieses Aufstands ist tatsächlich, dass der Aufstand halt kein ethnisch getrennter Aufstand in dem Sinne ist, dass nicht nur die Kurden auf die Straße oder nicht nur die Balutschen auf die Straße gehen, sondern um diesen Slogan Jin Jiyan Azadi, also Frau, Leben, Freiheit, versammeln sich gerade die gesamte Gesellschaften und Volksgruppen im Iran und gehen auf die Straße und leisten seit 2 Monaten einen Widerstand, der ja zu wenig gehört wird, glaube ich, in der europäischen Öffentlichkeit. Deswegen auch, was Mahabad angeht, was den Widerstand in den kurdischen Städten, aber auch in den restlichen Teilen des Irans angeht, müssen wir noch deutlicher, noch klarer unsere Solidarität auf die Straßen tragen und Druck ausüben, damit auch die deutsche Politik dort eine klarere Stellung bezieht.
Du hast die Massaker gegen die Bevölkerung in Belutschistan, im Teil des Irans, der von Belutschen bewohnt wird, angesprochen. Dort kam es am 30. September zum blutigen Freitag von Sahedan. Nach Berichten haben die sogenannten Sicherheitskräfte dort mit Kriegswaffen die Demonstranten angegriffen. Und naja, es kam bei diesem Massaker über 100 Menschen, darunter auch 14, also bestätigterweise 14 Kinder ums Leben. So viel zur Eskalationsstufe, zum Potenzial, das dort auch für gewalttätige, für kriegerische Auseinandersetzungen liegt in dieser Region. Auf der anderen Seite hast du angesprochen, der Slogan Frauen, Leben, Freiheit führt die Menschen zusammen, auch jenseits ethnischer oder politischer, kultureller Spaltungen, die sonst vielleicht vorherrschen. Wenn mir die Frage so erlaubt ist, wie blickst du oder wie blickt ihr auf die Zukunft des Mittleren Ostens? Wie groß ist die Gefahr, sage ich mal, für einen Flächenbrand, für eine große kriegerische Auseinandersetzung in der nächsten Zeit?
Ich glaube, die Region ist in einem deutlichen Umbruch. Eigentlich hat dieser Umbruch schon mit dem arabischen Frühling begonnen. Und im Zuge des arabischen Frühlings sind die Menschen sozusagen von Nordafrika bis in den Mittleren Osten auf die Straßen gegangen und haben deutlich gemacht, dass sie diese diktatorischen Regime nicht mehr so akzeptieren, dass sie die autoritären Regime in ihren Ländern so nicht mehr akzeptieren, dass sie Demokratie und Freiheit und die Gleichberechtigung der Völker, der Religion und der Geschlechter fordern. Und das ist sozusagen wie eine Welle durch die gesamte Region gegangen. Und wenn man bedenkt, wie schnell dieser Flächenbrand vonstatten gegangen ist, dann merkt man einfach auch, wie angespannt die gesamte Situation ist. Also es kann ein Funken ausreichen, um sozusagen alles in Wallung zu bringen, alles in Bewegung zu bringen. Ich glaube, der arabische Frühling wurde von den herrschenden Mächten oder vom System weitgehend niedergeschlagen. Also kam zu Regierungswechseln in einigen Ländern, aber es kam in den wenigsten Ländern zu einem Regimewechsel, zu einer Öffnung in Richtung eines demokratischen Systems. Es gab ja Konterrevolutionen, wenn man es so bezeichnen will. Die Machthaber wurden ausgetauscht, aber in vielen Teilen der arabischen Welt und des Mittleren Ostens sind sozusagen autoritäre Herrschaften weiterhin umgesetzt und reinstalliert worden. Eine Ausnahme, und ich denke, das ist vermutlich die wichtigste Ausnahme, ist tatsächlich Rojava und Nordsyrien, weil im Zuge des Bürgerkriegs in Nordsyrien hat sich dort eben ein alternatives Gesellschaftsmodell entwickelt, das sich bis heute auf den Beinen halten kann. Es ist die einzige Alternative, die im Mittleren Osten zumindest aktuell am Leben ist. Und das ist mit ein Grund, warum Rojava so sehr angegriffen wird von der Türkei, aber auch eben mit dem grünen Licht von internationalen Akteuren. Aber ja, wir haben gerade über den Iran und Rojhelat, also über Ostkurdistan gesprochen. Man sieht, dass sozusagen die Gesellschaft oder dass der Widerstandsgeist der Gesellschaft nicht gebrochen ist. Man sieht, dass die Menschen, also wenn man sich tatsächlich den Iran anguckt, du hast einen riesigen Sicherheitsapparat, der militärisch ausgerüstet ist, und du hast eine Gesellschaft, die dagegen seit 2 Monaten Widerstand leistet, mit einfachsten Mitteln, mit Demonstrationen, mit Barrikaden. Und dann, ich finde, im Iran sieht man sehr deutlich sozusagen, welcher Widerstandsgeist und welcher Widerstandspotenzial in der Gesellschaft vorherrscht. Der formiert sich vor allem um die Frauen, und formiert sich vor allen Dingen um die Jugend und um die unterdrückten Teile der Gesellschaft. Und wenn es da gelingt, gewissermaßen dieses Netzwerk weiter aufzuspannen, dass sozusagen über ethnienübergreifend dieser Widerstand organisiert wird. Und auch da finde ich, ist der Iran ein wichtiges Beispiel. Und wenn wir sozusagen aber auch aus Europa, aus dem Westen unsere Solidarität mit diesem Widerstand auf die Straßen tragen, dann sehe ich tatsächlich eine reale Hoffnung auf Veränderungen der Region. Der Mittlere Osten, so wie er gerade ist, wurde vor über 100 Jahren so geformt nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Er wurde im Sinne der Siegermächte, der globalen Mächte damals so geformt. Es sind Nationalstaaten entstanden, die Menschen wurden in verschiedene Ethnien und Minderheiten aufgeteilt und die Menschen wurden ja über 100 Jahre gegeneinander aufgehetzt, angestachelt, haben sich gegenseitig bekämpft und auf dem Rücken dieser Gesellschaften haben sich autoritäre Regime entwickelt, die ihre Macht etabliert und zementiert haben. Aber das bröckelt in den letzten Jahren, also nach knapp 100 Jahren oder nach mehr als 100 Jahren merkt man sehr, sehr deutlich, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, dieses System weiter am Leben zu lassen. Und auch wenn es gerade vielleicht nicht so sehr danach ausschaut, weil gerade die Situation so dunkel und so der Krieg so zugespitzt ist, muss man sich auch immer klar machen, dass ein Grund für die Aggressivität der herrschenden Mächte, insbesondere jetzt der Türkei und des Irans in der Region, wohl auch die Angst um ihre eigene Zukunft ist. Also wenn sie die Möglichkeit hätten, würden sie natürlich ihre Macht mit friedfertigeren Mitteln sozusagen aufrechterhalten. Das können sie gerade nicht, weil es einfach Widerstand von der Gesellschaft gibt und deswegen gehen sie so brutal und grausam dagegen vor. Und ich glaube, wenn wir uns das einmal vor Augen führen, dass wir in einer Zeit leben, in der wir wirklich viel gewinnen können, in der die Gesellschaften, die Menschen, die Frauen, die Jugend viel gewinnen kann, dann werden wir vielleicht auch unserer historischen Verantwortung in dieser Phase ein Stück weit bewusster. Also mein Ausblick ist nicht so negativ, auch wenn die Lage gerade wenig Raum für Optimismus lässt, weil eben die Kriege so intensiv geführt werden, weil die Verbrechen der Staaten so schlimm sind, glaube ich trotzdem, dass eben der Widerstandsgeist in der Region uns allen Hoffnung machen kann auf eine bessere Zukunft.
Wie setzt du die Verbindung zu den solidarischen Kräften, sage ich mal, in Europa, in Deutschland? Es kam ja also gestern am Sonntag, zu Demonstrationen in mehreren großen deutschen Städten in Solidarität mit Rojava. Ja, wie bewertet ihr das? Wie
Also ich glaube, es gibt da mehrere Ebenen, die wir aufmachen können. Die eine Ebene ist ganz klar, die Menschen, die hier in Deutschland leben und hier auch die Krise des Systems miterleben, die suchen nach Alternativen und nach Utopien und nach Hoffnung. Rojava ist so eine Utopie, würde ich sagen. Eine Utopie, ein Hoffnungsschimmer, der uns auch hier Kraft geben kann. Damit meine ich nicht, dass wir das System von Rojava hier nach Deutschland oder nach Europa nehmen und es hier aufstülpen, sondern ich meine damit, dass wir sozusagen gegenseitig von unseren Kämpfen lernen können, dass sozusagen Menschen, die hier für eine gerechtere Ordnung auf die Straße gehen, die hier sozusagen Widerstand leisten, dass sie sozusagen aus den Erfahrungen von Rojava lernen können. Die zweite Ebene ist, dass wir uns klar machen müssen, welche Rolle die Staaten spielen, in denen wir leben. Und darauf sind wir vorhin eingegangen. Deutschland spielt eine sehr negative Rolle in diesem Konflikt. Deutschland hält die autoritären Regime mit auf den Beinen im Mittleren Osten. Und wenn es uns hier gelingt, sozusagen diese Unterstützung zu verunmöglichen, wenn wir hier einen effektiven Protest gegen beispielsweise die Rüstungsindustrie aufbauen können, wenn wir dazu beitragen können, dass die Bundesregierung nicht mehr so einfach diese Unterstützung an Ankara oder in Richtung Teheran liefern kann, dann wird es für die Regime und Regierungen dort natürlich auch sehr, sehr schwierig, ihren Kriegskurs weiterzuführen. Ich glaube, wenn wir die beiden Ebenen miteinander denken, dann wird es relativ klar, was sozusagen die Erwartung an fortschrittliche Kräfte in Europa und in Deutschland ist. In der Vergangenheit, wir sind darauf eingegangen, gab es in Kobani diese internationale Solidarität, die wirklich mit ausschlaggebend für den Verlauf des Widerstands dort war. Es ist uns auch bei der türkischen Offensive in Afrin, Militärinvasion in Afrin 2018, würde ich sagen, relativ gut gelungen, Öffentlichkeit hier zu schaffen, auch wenn wir da keinen entscheidenden Einfluss leider auf den Kriegsverlauf nehmen konnten. Und ich denke, wenn wir jetzt sozusagen bei dieser aktuellen Offensive des türkischen Staates wieder die Menschen und die Massen auf die Straßen bringen können, wenn wir uns vernetzen können und unsere Kämpfe zusammenführen können, dann wird das langfristig nicht nur für Rojava wichtig sein für das Überleben von Rojava, sondern das wird sich natürlich auch dann auch auf die sozialen Kämpfe und auf die Kämpfe für Gerechtigkeit in Deutschland und Europa positiv auswirken, weil es gibt eine organisierte kurdische Community hier. Wenn sie mit den fortschrittlichen Kräften der deutschen Gesellschaft zusammenkommt, wird das sich natürlich auch langfristig darauf auswirken, wie wir hier gemeinsam auch Widerstand für Gerechtigkeit, für eine demokratischere Welt, demokratischere Ordnung leisten können. Und ich denke, dass das sozusagen unser Ansatz, unsere Antriebskraft sein muss.
Was werdet ihr als Öffentlichkeitszentrum Civaka Azad in der nächsten Zeit denn so machen? Und was kann vielleicht auch getan werden, um euch zu unterstützen?
Also was wir sehr stark machen, ist Informationsarbeit. Das heißt, wir versuchen gerade viel, ja, die Presse zu informieren. Wir versuchen selber auch politische Analysen zu schreiben. Wir nehmen natürlich gerne auch Angebote wie jetzt von euch für Radiointerviews oder für Veranstaltungen an. Das sind sozusagen unsere Ebene der Arbeit, die wir führen. Und wenn es Leute gibt, die sozusagen Lust haben, mit Texte zu übersetzen, die Lust haben, irgendwie auch mal selber was zu schreiben, in dem Bereich aktiv werden wollen, vielleicht auch über die sozialen Medien mit aktiv werden wollen, dann können sie sich gerne mit uns connecten. Aber darüber hinaus ist, glaube ich, wichtig, dass wir gerade jetzt in den Städten und in den Lokalen uns vernetzen, dass Leute sozusagen vielleicht auch Kontakt zu den örtlichen Solidaritätskomitees, die es gibt, jetzt zu Rojava aufbauen, dass Leute zu den kurdischen Vereinen in ihren Städten auch gehen und sagen, hey, wir wollen mitmachen, lass uns gemeinsam was organisieren. Es gibt aktuell das Bündnis Defend Kurdistan, das sich immer weiter aufbaut, das ist über die sozialen Medien auch über Twitter gut zu erreichen. Die planen jetzt auch Ende des Monats Aktionstage gegen den chemischen Waffeneinsatz der Türkei. Also wenn Menschen da Lust haben, mit aktivistisch auf die Straße zu gehen, vielleicht auch kreative Proteste mitzuorganisieren, können sie sich mit Defend Kurdistan in Verbindung setzen. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Anknüpfungspunkte, die es gerade gibt. Wenn Leute Kontakt suchen zu der kurdischen Community oder zu den lokalen Strukturen in ihrer Stadt, wir sind relativ gut vernetzt und können da auch als Civaka Azad gerne weiterhelfen und Kontakte vermitteln.